Wir lesen aus 1. Petrus Kapitel 3, die Verse 17 und 18. Da heißt es, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Als Paulus und Barnabas auf der ersten Missionsreise nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien zurückkehrten, wo sie zuvor das Evangelium verkündigt hatten, stärkten sie die Gläubigen und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben, mit den Worten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Ein sehr wichtiges Wort aus der Apostelgeschichte. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Bogatzki sagte, wer in das Reich Christi eintritt, der tritt in ein Kreuzreich ein. Ohne Trübsale geht es nicht in der Nachfolge Jesu. Und je eher man das begriffen hat und auch akzeptiert hat, desto besser. Es ist klar, dass jemand, der zu Jesus gekommen ist, um ein besseres irdisches Leben zu haben, um eine bessere Lebensqualität zu haben, enorme Probleme bekommt, wenn er nun feststellen muss, dass der Glaube an Jesus durchaus keine Versicherung gegen das Leiden ist. Im Gegenteil, dass es sogar zusätzliche Probleme geben kann, wenn man sich zu Jesus bekennt. Wie können wir als Christen erwarten, dass wir vom Leiden verschont bleiben, wenn doch jeder Mensch in dieser Welt ein gewisses Maß an Leiden zu erdulden hat? Luther sagt, es wird nicht so zugehen, dass diejenigen, die auf dem Weg zum Himmel sind, auf der Erde gute Tage haben, da doch auch die, die nicht auf dem Weg zum Himmel sind, keine guten Tage haben. Denn es ist ja allen Menschen verordnet, was Gott zu Adam gesagt hat, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot verdienen. Und zu Eva, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Da nun uns allen insgesamt das Unglück auferlegt ist, wie viel mehr müssen diejenigen das Kreuz tragen, die in das ewige Leben wollen. Das heißt, wir als Christen haben nicht nur Anteil an dem allgemeinen Leiden aller Menschen, vom Sündenfall her, sondern wir haben noch ein spezielles Kreuz zu tragen. Ein Kreuz um Jesu willen. Ein Leiden um der Gerechtigkeit willen, wie Petrus in einem der Verse zuvor sagt. Ein Leiden als Resultat der Nachfolge Jesu. Wir haben auf der anderen Seite aber als Christen im Unterschied zu allen anderen Menschen in dieser Welt den wunderbaren Trost des Wortes Gottes. Und darum geht es in diesen Versen. Zunächst betont Petrus noch einmal, dass der Christ nicht um schlechter Taten willen leiden soll. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Unser Leiden sollte also nicht dadurch verschuldet sein oder verursacht sein, dass wir anderen Schaden zufügen oder uns in irgendeiner Weise ungebührlich verhalten. Welch ein ungewöhnlich positives Verhalten der Heilige Geist in uns Christen wirken will, das lesen wir in den Versen 8 bis 11. Ich erinnere noch einmal daran. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Genauso wie wir das jetzt gerade gelesen haben, genauso haben sich die ersten Christen immer wieder verhalten. Sie waren gewiss keine vollkommenen Leute. Sie hatten ihre Vollkommenheit einzig und allein in der Gnade Jesu, in der Gerechtigkeit des Herrn Jesus. Aber dennoch war da etwas zu spüren von der Wirkung des Heiligen Geistes in ihrem Leben. Es war etwas zu sehen und zu beobachten in ihrem ganzen Verhalten von den Kräften der zukünftigen Welt. Wir lesen in einem Brief an Diognet vom Anfang des 2. Jahrhunderts Folgendes: Sie gehorchen den vorgeschriebenen Gesetzen und zugleich übertreffen sie diese Gesetze durch ihren Lebenswandel. Sie lieben alle Menschen. Und obwohl sie einen vorbildlichen Lebenswandel führten, wurden sie dennoch immer wieder von anderen verfolgt, von den Ungläubigen verfolgt und gehasst. Und so fährt der Schreiber dieses Briefes an Diognet fort und werden von allen verfolgt. Obwohl sie sich nicht nur an die staatlichen Gesetze hielten, sondern darüber hinaus Dinge taten, die man im Allgemeinen von niemandem erwartete. Obwohl sie alle Menschen liebten, wurden sie doch von allen verfolgt, so heißt es hier. Und um das durchzustehen, brauchten sie immer wieder aufs Neue den Trost aus Gottes Wort. Sie litten also nicht um böser Taten willen, sondern sie litten, obwohl sie ein Leben zur Verherrlichung Gottes und zum Wohl anderer Menschen führten. Und da brauchten sie eben die Ermutigung durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gebraucht als Ermutigung immer wieder das Wort Gottes. Sie durften nicht weich werden in all den Trübsalen, um mit dem Hebräerbrief zu reden. Die erste Ermutigung, die Petrus hier erwähnt, besteht darin, dass sie nach Gottes Willen zu leiden hatten. Und das gilt ja nun für uns alle. All das, was hier geschrieben steht, gilt für Gemeinde Jesu auch in unserer Zeit und für jeden Einzelnen von uns. Wir leiden also nach Gottes Willen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Wenn es uns ein Herzensanliegen ist, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht, und das sollte bei uns allen der Fall sein, dann bedeutet das eben auch ein gewisses Maß an Leiden. Zu einem Seelsorger kam eines Tages ein Freund und klagte: Mir geht alles zuwider. Alle meine Wünsche werden zunichte, meine Hoffnungen werden zertrümmert, meine Pläne umgestoßen. Mein Freund, das ist deine Schuld, bekam er zur Antwort. Meine Schuld, wieso denn? Ja, sieh, du betest doch jeden Tag, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, ob wir uns dessen immer so bewusst sind, wenn wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dass das auch gleichzeitig eine Bitte ist um ein gewisses Maß an Leiden, das Gott uns von Ewigkeit her zugedacht hat. Dein Wille geschehe. Wenn wir also leiden, dann ist es der Wille Gottes. Dann ist es im Grunde genommen eine Antwort auf das Gebet, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also wir leiden nicht, weil irgendjemand das will, weil uns Menschen Böses tun oder dergleichen, sondern wir leiden, weil Gott das so will. Es ist enthalten in dem ewigen Ratschluss Gottes für seine Kinder. Die Worte, wenn es Gottes Wille ist, zeigen aber auch, dass es durchaus nicht immer so ist, dass Gott uns ständig mit Leiden überhäuft. Es kann wohl Gottes Wille sein, aber es muss nicht andauernd Gottes Wille sein. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, wenn es denn so sein soll, so könnten wir auch sagen, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Es gab für Gemeinde Jesu immer wieder Zeiten der Verfolgung. Es gab aber auch Zeiten, in denen die Gemeinde im Großen und Ganzen davor verschont blieb. Das lernen wir aus der Apostelgeschichte. Ich lese einmal aus Kapitel 8, Apostelgeschichte Kapitel 8, von Vers 1 an. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem, und zwar war das nach der Steinigung des Stephanus. Und es wird uns berichtet, dass Saulus, der spätere Apostel Paulus, dabei stand und hatte Wohlgefallen daran, dass man Stephanus tötete. Die Folge davon war eine große Verfolgung, die über die Gemeinde in Jerusalem kam. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Er selbst kommt dann später im Galaterbrief auf diese Zeit zurück. Das war ehemals der Apostel Paulus. Müssen wir einmal bedenken, was das für ein Mann gewesen ist, der die Gemeinde Jesu bis aufs Blut hasste und verfolgte. Es war eine schreckliche Zeit für die Gemeinde, aber Gott benutzte diese Zeit dazu, dass das Evangelium sich weiterhin ausbreitete. Aber dann kam eben auch eine Zeit äußerer Ruhe. Wir lesen das in Vers 31 des 9. Kapitels, Apostelgeschichte 9, 31. Das war nach der Bekehrung des Saulus. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also zunächst einmal eine Zeit der Verfolgung, der Not, der Trübsal, dann aber eine Zeit der Ruhe, äußeren Friedens. Und auch in dieser Zeit der äußeren Ruhe vermehrte sich die Gemeinde durch den Beistand des Heiligen Geistes, so heißt es hier. Also, wenn es Gottes Wille ist, es kann auch für dich ganz persönlich zur Zeit der Wille Gottes sein, dass du tief unten durch musst, dass Trübsal dein tägliches Brot ist, schwere Anfechtungen, schwere Nöte. Es kann aber auch im Augenblick Gottes Wille sein, dass es dir rein äußerlich sehr, sehr gut geht. Sowohl das eine als auch das andere gehört zu Gottes Plan für dich ganz persönlich und auch insgesamt für die Gemeinde Jesu. Wenn es also Gottes Wille ist, dass du leiden sollst, dann sollst du durch das Wort Gottes ganz besonders ermutigt werden, immer wieder getröstet werden. Wenn es Gottes Wille ist, das heißt also, wir lieben das Leiden nicht um seiner selbst willen. Wir sehnen uns nicht nach dem Leiden. Solche Dinge hat es ja im Laufe der Kirchengeschichte auch immer wieder gegeben. Es hat Menschen gegeben, die sich geradezu in das Martyrium hineingestürzt haben. Das ist nicht nach Gottes Willen. Sondern wir freuen uns auch über Tage, an denen die Sonne scheint. Rein äußerlich. Die Sonne sollte eigentlich immer scheinen in unserem Herzen. Durch Gottes Gnade gewirkt. Aber es gibt eben auch Zeiten, der Trübsal äußerlicher Art, wodurch wir auch innerlich sehr bedrängt werden. Es gibt aber eben auch Zeiten, in denen es uns äußerlich gut geht und wir sollten sie dankbar aus Gottes Hand nehmen und uns nicht nach schlechteren Zeiten sehnen. Es gibt auch eine Gerechtigkeit, eine eigene Gerechtigkeit aus dem Leiden heraus. Leider ist es oftmals oder manches Mal auch so bei Geschwistern aus dem Osten, dass sie Menschen besonders hoch halten, die oft oder lange im Gefängnis gesessen haben. Und je öfter oder je mehr man, je länger man im Gefängnis gesessen hat, um des Glaubens willen, desto vorbildlicher steht man da. Das ist eine gewisse Gerechtigkeit aus dem Leiden heraus, aus dem eigenen Leiden heraus. Das ist nicht das, was die Schrift lehrt. Unsere Gerechtigkeit liegt in Christus und nicht in unserem Leiden. Wir sehnen uns nicht danach, sondern wir sehnen uns danach, dass der Wille Gottes geschieht, so oder so, je nachdem, wie Gott es für uns geplant hat. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben vor künftigem Leiden. Vielleicht ist das auch ein gewisser Trost für einige unter uns. Es gibt ängstliche Gemüter, die schauen nach vorne und sehen unsere Zeitlage und sehen unsere ganze Entwicklung und ahnen, dass da nichts Gutes auf Gemeinde Jesu in Zukunft zukommen wird. Und sie sind voller Angst und voller Zagen und können deshalb vielleicht nachts nicht schlafen. Vielleicht ist Timotheus solch ein Mann gewesen, dem der Apostel Paulus dann schreiben muss, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das heißt, Timotheus, fürchte dich nicht. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben. Wir brauchen nicht bange zu sein im Blick auf zukünftige Ereignisse. Dazu brauchen wir im Augenblick noch keine Gnade. Der Evangelist Moody wurde einmal gefragt, Herr Moody, haben Sie Gnade genug, sich auf dem Scheiterhaufen verbrennen zu lassen? Nein, mein Herr, war die Antwort. Aber wünschen Sie sich diese Gnade nicht? Nein, mein Herr, ich habe sie nicht nötig. Alles, was ich nun brauche, ist Gnade genug, um 3 Tage hier zu leben und Versammlung zu halten. Aber die muss mir von oben gegeben werden, denn selbst kann ich sie mir nicht geben. Das war ein nüchterner Blick, eine nüchterne Antwort. Ich brauche nicht Gnade für die Zukunft, um irgendwann einmal möglicherweise auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, sondern ich brauche in diesem Augenblick Gnade. Vielleicht hat er auch Gnade gebraucht, um diese etwas törichte Frage beantworten zu können in Sanftmut und Geduld. Wir brauchen jetzt Gnade, in diesem Augenblick Gnade, zu dem, was Gott im Augenblick uns zugedacht hat und im Augenblick von uns erwartet. Wir brauchen nicht jetzt Gnade für die Zukunft, für irgendein Leiden, was eventuell, vielleicht auch nicht, auf uns zukommt. Also das ist ein Trost, den das Wort Gottes uns zunächst einmal zuspricht, denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Und nun tröstet Petrus die Gläubigen mit dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ähnlich hat Petrus das schon einmal getan. Er hat auf Jesus als Vorbild hingewiesen, im 2. Kapitel, Vers 21, folgende, denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Da geht es um die Sklaven, um die Diener, die dazu ermutigt werden, auch ihren unfreundlichen, wunderlichen Herren untertan zu sein. Also nicht nur den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen. Das heißt, auch den grausamen Herren sich unterzuordnen und nicht gegen den Willen Gottes zu rebellieren. Und ihnen wird Jesus als Vorbild vor die Augen gemalt, als Vorbild des Leidens. Und hier tut Petrus das im Blick auf die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde soll daran denken, Jesus hat auch gelitten. Das ist es. Zunächst einmal grundsätzlich. Jesus hat auch gelitten, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Und ich denke, das ist ein großer Trost für die Gemeinde Jesu. Und ist vielleicht in der Vergangenheit auch für uns persönlich immer wieder ein großer Trost gewesen. Dass wir uns daran erinnert haben, unser Herr Jesus als unser Herr und Meister ist uns im Leiden vorausgegangen. Auch er hat gelitten. Und keiner unter uns hat so sehr gelitten wie er. Körperlich hat er gelitten, aber nicht nur körperlich, sondern auch seelisch hat er gelitten. Und auch geistlich hat er gelitten. Wenn wir daran denken, dass er von Gott um unserer Sünde willen verlassen wurde, als er den Zorn Gottes für unsere Sünden am Kreuz getragen hat. Körperlich, seelisch, geistlich, wie keiner unter uns. Das ist eine Ermutigung. Von daher kann Jesus uns auch verstehen in unserem Leiden. Also das ist immer wieder auch ein Trost für uns, wenn wir daran denken, was hat Jesus alles erlitten. Und da will ich mich persönlich jetzt nicht beklagen. Und als nächstes dürfen wir wissen, auch das Leiden unseres Herrn Jesus hatte seine Grenzen. Und genauso ist das mit uns. Es heißt hier, denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Er hat einmal für die Sünden gelitten. Wenn es hier heißt einmal, dann liegt die Betonung nicht so sehr auf der Vollkommenheit seines Opfers. Zumindest hier nicht, bei Petrus. Von der Allgenügsamkeit seines Opfers spricht der Hebräerbrief in Kapitel 9, Vers 28, ich lese uns einmal diesen Vers. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Einmal geopfert. Dieses Wort ist wichtig auch in der Abgrenzung zum römisch-katholischen Messopfer, bei dem Christus ja immer wieder unblutig geopfert wird. Nein, das am Kreuz für uns vergossene Blut Jesu reicht ein für alle Male aus, um uns auf ewig zu erlösen und selig zu machen. Er ist einmal gekommen in dieser Welt, um einmal am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Und dieses Opfer ist genug für uns. Es reicht aus. Wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an dieses einmalige Opfer unseres Herrn Jesus Christus und freuen uns darüber. Wir danken für Golgatha. Wir danken für das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Bei Petrus liegt die Betonung mehr darauf, dass das Leiden Jesu begrenzt war. In diesem Sinne ist dieses Wort einmal hier zu verstehen. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten. Das heißt jetzt nicht mehr, jetzt leidet er nicht mehr. Und das ist natürlich auch für uns wiederum ein großer Trost. Es ist gut für uns zu wissen, dass auch unsere Leiden immer wieder ein Ende finden. Spätestens, wenn unser Leben hier zu Ende geht. Für immer und ewig wird dann auch unser Leiden ein Ende haben. Wir lernen das aus der Lebensgeschichte, aus der Leidensgeschichte Hiobs, dass Gott sein Leiden begrenzte. Wir lernen das aus der Offenbarung des Johannes, wo es heißt, in einem Sendschreiben, du wirst leiden 10 Tage, also eine begrenzte Zeit. Und das ist immer wieder und immer wieder für uns ein großer Trost zu wissen, das Maß unseres Leidens bestimmt allein der Herr. Er setzt unserem Leiden ein Ende. Irgendwann ist das Leiden vorüber. Da können wir ganz sicher und ganz gewiss sein. Was uns fernerhin ein Trost ist, ist die Tatsache, dass Jesus für uns gelitten hat, so heißt es hier. Das heißt, für unsere Sünden, der Gerechte für die Ungerechten, um uns zu Gott zu führen. Das Leiden also, das Leiden unseres Herrn Jesus Christus war ein stellvertretendes Leiden. Ein Leiden, das uns zugute gekommen ist. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er litt also nicht um seiner selbst willen, um seiner Sünde willen, sondern er litt als Gerechter für die Ungerechten, er litt um unserer Sünde willen. Und Petrus hat hier sicherlich gedacht an die vielen Aussagen im Alten Testament, Vorbilder, Prophezeiungen und dergleichen, Vorschattungen im Alten Testament, in denen dieses eine Sühnopfer schon vom Heiligen Geist immer und immer wieder angesprochen und betont wird. Durch sein blutiges Opfer hat Jesus am Kreuz die Sünde der Menschen gesühnt. Das Verhältnis zu Gott, das durch die Sünde gestört war, ja zerbrochen war, völlig zerbrochen war, von Natur aus sind wir geistlich tot. Dieses Verhältnis ist durch den Opfertod Jesu wieder geheilt worden. Unsere Beziehung zu Gott ist wieder hergestellt worden. Wir sind durch den Opfertod Jesu wieder zu Gott geführt worden. Im Alten Testament, das wissen wir, im Alten Testament durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr in das Allerheiligste hineingehen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott. Stellvertretend für das ganze Volk. Wir, jeder Einzelne von uns, hat Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, unserem himmlischen Vater, durch das Blut Jesu, durch den Opfertod Jesu. Ich lese einmal aus dem Epheserbrief ein Wort dazu. Epheser Kapitel 2, Vers 18, ein sehr schönes Wort. Denn durch ihn, nämlich durch den Herrn Jesus, haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir den Zugang zum Vater. Ohne dass wir in irgendeiner Weise auch nur irgendeine Voraussetzung erfüllen müssen. Wir dürfen so kommen, wie wir sind. Und zwar immer. Als Sünder. Und der himmlische Vater sagt nicht Nein zu uns. In der Antike gab es das Amt des Prosagogeus, der darüber entschied, dieser Prosagogeus, wer zum König vorgelassen wurde. Unser Herr Jesus Christus hat dieses Amt inne. Er hat uns zum Vater geführt, so heißt es hier, auf dass er euch zu Gott führte. Das ist ein wunderbares, herrliches Evangelium. Das heißt also, um es noch einmal zu unterstreichen, das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus ist uns, ist dir und mir zugute gekommen. Es war ein stellvertretendes Leiden. Und so ist auch unser Leiden immer wieder auch ein stellvertretendes Leiden. Ein Leiden, das anderen zukommt. Nicht im Sinne der Sühne, das ist uns klar. Es ist das Opfer, das Leiden, das unser Herr Jesus gebracht hat dort am Kreuz, einmalig. Aber auch für uns ist das Leiden nicht nur ganz persönlich etwas Segensreiches, das uns weiterbringt in der Nachfolge Jesu, das uns weiterbringt in der Heiligung unseres täglichen Lebens. Sondern es ist etwas, was auch anderen immer wieder zugute kommt. In diesem Sinne, ein stellvertretendes Leiden. Andere haben Nutzen von unserem Leiden. Es wird anderen zum Segen. Vielleicht haben wir diese Seite unseres Leidens bisher viel zu wenig betrachtet. Es fällt uns ja in der Regel schon schwer, das Leiden zu akzeptieren als etwas, was uns heilsam und für uns gut ist. Damit haben wir ja schon unsere großen Probleme. Immer wieder einen Ja-Vater zu finden. Wir dürfen es aber durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes. Wir dürfen ein Ja finden zu unserem Leiden und Gott dadurch heiligen und ihn dadurch verherrlichen. Aber woran wir in der Regel kaum oder gar nicht denken, ist, dass unser Leiden auch eine Bedeutung hat für die anderen. Wenn jemand in unserer Mitte leidet um Jesu willen, in irgendeiner Form, dann bedeutet das Segen für die ganze Gemeinde hier. Es gibt einen Segen des Leidens, nicht nur für die Person, die leidet, sondern eben auch für die anderen. Das sehen wir viel, viel zu wenig. Wir lernen das aber aus der Heiligen Schrift. Wenn wir uns das Leben des Apostels Paulus anschauen und das, was er darüber zu sagen hat, im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 13, wo es heißt, darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Das Leiden des Apostels Paulus kommt also der ganzen Gemeinde zugute. Kolosser, Kapitel 1, Vers 24. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Hier ist nicht vom Sühneleiden Jesu die Rede, da fehlt nichts, das ist vollkommen. Wenn Paulus hier spricht, davon spricht, dass er erstattet an seinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, da meint er damit, dass Christus ein ganz bestimmtes Maß an Leiden für seine Gemeinde geplant hat, dass mit der Nachfolge Jesu ein bestimmtes Maß an Leiden verbunden ist und Paulus hat Anteil und er hat gewaltigen Anteil daran gehabt. Und dieses Leiden kam der ganzen Gemeinde zugute. Wollen wir daran denken, wenn wir zu leiden haben um Jesu willen? Wir leiden stellvertretend auch, ein Stück weit stellvertretend für andere, damit andere gesegnet werden und ebenfalls zu Gott geführt werden. Das ist eine starke Motivation für unser Leiden, im Leiden durchzuhalten. Rinecker nennt diese Leiden Wellenbrecher gegen die aufschäumenden Wogen einer satanischen Gottesfeindschaft. Hier brechen sich die Wellen der Gottesfeindschaft. Feindschaft, der Gottesfeindschaft. Hier wird das Böse überwunden und Menschen werden dadurch gesegnet. Als Beispiel erinnert er an die Märtyrer und schreibt, obwohl die Blutzeugen äußerlich unterlagen, war ihr Blut doch immer der Same der zukünftigen Kirche. Ihr Opfer schuf neue Zeugen und verhalf der Gemeinde Gottes zu weiteren Siegen. Die Blutgerüste waren oft Geburtsstätten neuen Lebens. Nicht die brutale Gewalt hat eine Zukunft, sondern die leidende und duldende Liebe Jesu, die sich in den Seinen verwirklicht. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte. Sein Leiden war ein stellvertretendes. Und unser Leiden darf auch ein stellvertretendes Leiden sein, wodurch andere gesegnet werden. Und schließlich, alles Leiden führt hinein in das ewige Leben und ist getötet nach dem Fleisch, so lesen wir hier, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Im Hebräerbrief lesen wir, dass Jesus um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete. Wir haben bereits gesagt, alles Leiden hat ein Ende. Jedem Leiden ist eine Grenze gesetzt. Und danach geht es weiter und danach kommt die Herrlichkeit. Danach kommt die Freude. Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet und die Schande gering geachtet. Das Leiden ist also niemals das Letzte. Es gibt immer auch ein Danach. Dieses Wörtchen danach lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 12. In diesem wichtigen Kapitel des Hebräerbriefes spricht der Apostel von den Züchtigungswegen Gottes, von den Erziehungswegen Gottes mit seinen Kindern. mit der Gemeinde Jesu. Und dann sagt er, und das können wir gut nachempfinden, sagt er ganz nüchtern, jede Züchtigung aber, jedes Leid, jede Züchtigung, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Es tut weh. Von Gott gezüchtigt zu werden, tut weh. Manchmal tut das sehr, sehr weh. Und jetzt kommt's. Danach aber, und darauf sollte unser Blick gerichtet sein, danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, die darin eine gewisse Übung haben, Frieden und Gerechtigkeit. Es gibt immer für uns ein Danach des Aufatmens, ein Danach der Freude, ein Danach, in dem sich das göttliche Leben, das uns in Christus geschenkt ist, umso mehr vertieft. Und so hat jemand gesagt, Gott senkt mit jedem neuen Trübsalstiegel mehr Ewigkeitsleben in unsere Herzen. Mehr Ewigkeitsleben in unsere Herzen. Und schließlich und zuletzt bedeutet es ewige, selige Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Das Ziel aller Wege Gottes mit uns ist Herrlichkeit. Das Leiden dieser Zeit, von dem Paulus sagt, dass es gering ist, dass es nicht viel wiegt, dass es leicht ist, dieses Leiden schafft eine über die Maßen große, gewichtige Herrlichkeit. Und so dürfen wir uns freuen auf den Tag, da Gott auch in unserem Leben den Schlusspunkt setzen wird, hinter allem Leiden. Und dass es der Beginn ist einer ewigen Herrlichkeit, einer Herrlichkeit, einer Freude ohne Ende, nicht getrübt durch irgendeine Anfechtung, durch irgendeine Not, durch irgendein Leiden. Eine Freude und eine Herrlichkeit, ein Friede ohne Ende. Und so kann uns der Herr Jesus Christus hier eine Ermutigung sein, in seinem Vorbild eine Ermutigung sein zum Leiden. Und er ist ja nicht nur unser Vorbild, ihr Lieben. Das wäre viel zu wenig, das wissen wir. Sondern er ist auch der, der uns die Kraft schenkt, im Leiden durchzuhalten, auszuhalten. Und ich schließe mit einem Wort aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 5. Wo es heißt, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Amen.